Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Hallo und guten Morgen zusammen. Es ist Dienstag, der 24. Mai 2022. Und liebe Leute, wir müssen hier mal ein ernstes Wörtchen miteinander reden. Ich weiß nämlich, was ihr gestern getan habt. Ja, ich habe hellseherische Fähigkeiten. So ist das, wenn man einen Podcast abonniert hat. Dann weiß der Moderator mehr als man selbst. Ihr habt gestern den ganzen Tag auf eurer Lieblingshomepage bahn.de rumgehangen. Ja. Da, wo man sonst Tickets nicht bestellen kann, weil die Bahn weiß, dass der Zug so hoch ausgelastet sein wird, dass man schlicht kein Ticket mehr bestellen kann. Und dann steigt man trotzdem ein und stellt fest, der verdammte Zug ist gar nicht so voll, wie man dachte, und bestellt einfach ein Ticket für den nächsten Zug, um mit dem Zug zu fahren, mit dem man eigentlich fahren wollte. Wir kennen das alle. Ja, aber jetzt pass auf, ihr wart auf bahn.de aus ganz anderen Gründen, und zwar, weil ihr ein 9-Euro-Ticket kriegen wolltet. Wusste ich's doch. Ihr alten Schnäppchenjäger, ihr Geizkragen. Ich weiß doch, wie meine Hörer drauf sind. Kaum war das Ding online, war die Bahnseite auch schon direkt wieder offline. Das ist so geil. Die Bahn bietet ein Ticket an, von dem sie hofft, dass alle es wollen. Dann wollen es alle und prompt geht nichts mehr. Herzlich willkommen im digitalen Jahrtausend in Deutschland. Ja, und niemand denkt mehr an den armen Jörg Sandfoss von der DB Regio. Der weiß nämlich gar nicht mehr, was er mit so viel Liebe genau anfangen soll.
Wir erleben gerade einen historisch großen Zugriff auf unsere Vertriebssysteme. Dieses Ticket hat ganz offensichtlich einen Nerv getroffen. Die Kunden wollen dieses Ticket.
Ein Ticket, das dafür sorgen wird, dass die Züge noch überfüllter sind, als sie es sowieso schon waren. Und spätestens dann, wenn alle nicht nur das 9-Euro-Ticket gekauft haben, sondern mit dem 9-Euro-Ticket auch in einem 9-Euro-Ticket-Zug saßen, werden sie sagen,
ist so voll hier, ist so voll hier, ich will nicht, dass so voll ist, ich will mein Geld zurück für dieses Ticket.
Das war das 9-Euro-Ticket.
Ich will die 9 Euro zurück, mir ist hier zu voll.
Ja, genau so wird's kommen. Leute, pass auf, es ist noch eine ganze Woche Zeit, bis das Ticket überhaupt gilt. Reißt euch verdammt nochmal zusammen. Ihr kommt schon früh genug mit den anderen 9-Euro-Junkies in die völlig überfüllte Regionalbahn nach Sylt. Wohin auch sonst.
Wir bauen alles, was wir haben, bis ans Maximum aus. Aber dieses Maximum ist, wir können keine Züge backen.
Ja, verdammt nochmal, dass ihr Züge backt, das erwartet doch auch keiner. Was für ein blödsinniges Argument. Man wäre ja schon froh, die Züge, die schon gebacken sind, also die, die fahren, also wenn die, die offiziell fahren, auch wirklich fahren würden, dann schon wäre man ja dankbar. Wir wollen ja gar nicht, dass die Bahn anfängt zu backen. Das sollen die Bäcker tun. Und wo wir schon bei schlechten Bäckern sind, schauen wir einfach mal auf die Ampel und ihren Versuch, eine funktionierende Bundeswehr zu backen. Die Idee, dass es ja vielleicht ganz nett wäre, wenn die Bundeswehr zur Abwechslung auch mal funktionierende Ausrüstung hätte, so wie die Deutsche Bahn vielleicht auch mal funktionierende Züge haben könnte, die kommt von unserem Kanzler der Herzen, Olaf Scholz.
Wir brauchen Flugzeuge, die fliegen, Schiffe, die in See stechen und Soldatinnen und Soldaten, die für ihre Einsätze optimal ausgerüstet sind.
Das war die große Zeitenwende-Regierungserklärung, also bisher die einzige Regierungserklärung von ihm, die in Erinnerung geblieben ist. Flugzeuge, die fliegen und Schiffe, die in See stechen. Was Scholz da fordert? Ich meine, entschuldige mal, Politik ist doch immer die Kunst des Möglichen und nicht die Kunst des Unmöglichen. Wie kann er da Flugzeuge, die fliegen und Schiffe, die in See stechen, fordern? Wo lebt er denn eigentlich, unser Kanzler? Nicht in Deutschland, oder was? Jedenfalls hat er dafür, also für die Flugzeuge, die fliegen und die Schiffe, die in See stechen, 100 Milliarden extra für die Bundeswehr angekündigt. Und da geht das ganze Drama jetzt los. Was ich ja super finde. Gerade macht der Bundestag nämlich Pause. Und ich persönlich muss sagen, ich bin ja immer traurig, wenn so eine ganze Woche Sitzungswoche Pause ist. Da gibt's gar kein Drama. Müssten die da oben auch mal dran denken, was sie einem armen, zwangsgebührenfinanzierten Pseudopolit-Podcaster hier antun. Was? Moment. Pseudopolit-Podcaster? Das schreibt mir meine Redakteurin in dieses Skript. Was ist eigentlich in dich gefahren, verdammt nochmal? Pseudopolit-Podcaster, verdammt, was ist in dich gefahren? Aber kein Respekt mehr vor Moderator, oder was? Okay, sie hat ja recht. Ich hätte es genauso geschrieben, aber ich bin nur neidisch, dass mir diese Formulierung nicht eingefallen ist, weil Pseudopolit-Podcaster sind immerhin 3P, das ist eine dreifache Alliteration. Und für mich als Germanist außer Reichweite. Wenn die Redakteurin geilere Formulierungen findet als der Komiker, den man engagiert hat, dann sollte man sich Sorgen machen. So, aber jetzt genug von meinen Sorgen, auf zu den Sorgen unserer Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, eine Frau, deren Stuhl in etwa so sehr wackelt wie das Wort Polit in Pseudo-Podcaster. Und Christine Lambrecht will die 100 Milliarden für die Bundeswehr noch vor der Sommerpause durch den Bundestag bringen. Und zwar so.
Ich habe momentan das Gefühl, dass wirklich alle, CDU, CSU, SPD, Grüne und auch FDP, hier an einen Strang ziehen wollen und die Bundeswehr so ausstatten wollen, wie sie es dringend braucht. Von daher gehe ich noch davon aus, dass diese konstruktiven Gespräche auch zu einem Ergebnis führen vor der Sommerpause.
Ja, das ist natürlich super, wenn alle an einem Strang ziehen wollen. Betonung liegt auf wollen. Was wollten wir nicht schon alles, was dann nicht geklappt hat? Nur schade, dass sie alle gar nicht wissen, wo der Strang ist, geschweige denn an ihm ziehen können. Lambrecht braucht nämlich die CDU, um die 100 Milliarden durch den Bundestag zu bringen. Kurz zur Erinnerung, die CDU, da ist dieser eine nette, ganz sympathische Parteichef, der im Bundestag schon klargemacht hat, was er für ein Riesen-Lambrecht-Fan ist.
Trennen Sie sich von dieser Ministerin so schnell wie möglich. Sie werden es sowieso irgendwann in den nächsten Wochen und Monaten machen müssen. Also machen Sie es bald, damit es mit der Bundeswehr auch wieder wirklich vorangehen kann.
Da sagt der Merz doch mal eben dem Rest der Truppe, wer rausgeschmissen werden soll. Soll? Nein, muss. Kann man sich schon gut vorstellen, wie konstruktiv die Verhandlungen laufen zwischen Friedrich Merz und seiner Lieblingsministerin Christine Lambrecht. Die Union schmollt nämlich und sagt, wenn es nicht dauerhaft mehr Geld für die Bundeswehr gibt, dann machen wir da einfach nicht mit, dann könnt ihr das verdammt nochmal alleine machen. Und jetzt schmollt deshalb Rolf Mützenich, der SPD-Fraktionschef, und sagt in einem Interview mit der FAZ, dann machen wir es halt ohne euch. Könnt ihr mir noch folgen? Wenn nicht, dann hört Mütze nicht zu.
Verfassungsjuristen hätten in einer öffentlichen Bundestagsanhörung darauf hingewiesen, so Mütze nicht, dass Deutschland die Schulden für die Bundeswehr auch mit einfacher Bundestagsmehrheit beschließen könne, wenn es sich in einer Notsituation befinde.
Ja, Deutschland ist in Not und deshalb braucht's die Union im Grunde gar nicht. Ein Geniestreich von Mütze nicht. Also findet zumindest Mützenich, ja. So ziemlich alle anderen finden die Idee eher so lala. Allen voran unser Ex-Verkehrsminister Alexander Dobrindt von der CSU. Ja, Dobrindt, nicht Scheuer ausnahmsweise. Dobrindt war nämlich auch mal Verkehrsminister. Haben die meisten vergessen und das zu Recht. Und Dobrindt gibt's immer noch und weil er als Verkehrsminister so kolossal reüssiert, also versagt hat, hat er jetzt eine tolle neue Aufgabe bekommen und ist Landesgruppenchef der CSU. Dobrindt kommt jetzt auf jeden Fall um die Ecke und sagt ganz überraschend, alles eine wahnsinnig doofe Idee und überhaupt, die Ampel ist schuld und zwar an allem.
Der Vorsitzende der Fraktion der SPD macht diesen Vorschlag. Gleichzeitig widerspricht ihm offen der Finanzminister Christian Lindner und sagt, das käme überhaupt nicht in Frage. Also da gibt es wohl ein erhebliches Kommunikationsproblem auf Seiten der Ampel.
Außerdem sagt Dobrindt, geht sowieso gar nicht, was Mütze nicht da will, muss man also auch nicht weiter ernst nehmen.
Und wenn es leicht ginge, hätte die Ampel bestimmt diesen Weg schon gewählt und nicht in schwierigen Verhandlungen sich mit uns begeben. Von daher ist das nicht so ernst zu nehmen, zeigt aber, mit was wir konfrontiert sind, nämlich mit einer Uneinigkeit auf Seiten der Ampel.
Und die Moral von der Geschichte, jeder streitet sich mit jedem und die Bundeswehr hat immer noch keine fliegenden Flugzeuge. Herzlichen Glückwunsch. Unser Kanzler, der so gern will, dass die Flugzeuge fliegen, der hält sich übrigens fürs Erste komplett raus aus dem Drama. Er hat auch wenig Zeit, muss man sagen. Er ist nämlich gerade in Afrika unterwegs und kümmert sich dort um die Bundeswehr. Gestern hat er die Truppe in Niger besucht. Schiffe gibt's da wahrscheinlich nicht so viele. Aber vielleicht wollte Scholz in Niger einfach mal nachschauen, ob die Bundeswehr da vielleicht das eine oder andere Flugzeug hat, das auch wirklich fliegt. Olaf Scholz zählt also Flugzeuge in Afrika und das heißt auch, er ist nicht in Davos beim Weltwirtschaftsforum dabei. Das hat er mit Ukraines Präsident Volodymyr Zelensky gemeinsam, der verständlicherweise gerade wenig Zeit hat, in einem Nobel-Skiort mit dem Emir von Katar und ein paar korrupten FIFA-Bossen abzuhängen. Aber Zelensky ist gerade ein gefragter Mann und deshalb durfte er sich gestern zum Auftakt per Video dazuschalten. Ja, immerhin per Video. Scholz gar nicht, Zelensky Video. Na, das ist analog zu Scholz nicht in der Ukraine, Zelensky schon dort. Und Volodymyr Zelensky hatte in seiner Videoansprache in Davos einen Wunsch an alle, die da waren.
Ich wünsche mir, dass jeder von Ihnen am Morgen aufwacht mit dem Gedanken, was habe ich heute für die Ukraine gemacht?
Ich muss sagen, ich habe da einen Verdacht. Wenn die Weltwirtschaftsforumsleute sich das fragen, dann heißt die ehrliche Antwort darauf vermutlich, hätte schon mehr sein können. Wobei man fairerweise auch sagen muss, ist schon auch eine schwierige Aufgabe. Also wenn ich morgens aufwache, dann habe ich meistens noch gar nichts gemacht, außer schlafen und einen Podcast aufgenommen. Das auch noch, wenn ich das an dieser Stelle selbstreferenziell erwähnen darf. Die will ich sehen, die morgens aufwachen und sagen können, heute habe ich schon einiges für die Ukraine geleistet. Gut, ich sag das natürlich, weil in dem Moment, in dem ich hier über die Ukraine spreche, habe ich ja auch was für sie geleistet. Das ist dieser Gratismut des Pseudopolit-Podcasters, liebe Leute. Die Klitschkos, die können wahrscheinlich auch im Schlaf noch eigenhändig einen Leopardpanzer aus Deutschland in die Ukraine schleppen, aber das sind auch die einzigen. Aber ob Robert Habeck nachts schlafwandelt, mit dem Emir von Katar verhandelt, um russisches Öl zu ersetzen, man weiß es nicht. Und ich würde tippen, wenn man mich fragt, aber mich fragt ja keiner als Pseudopolit-Podcaster, ich würde sagen, nein. Und damit kommen wir wieder zu denen, die nicht in Davos sind. Da ist zum Beispiel Joe Biden, der gestern nicht da war, weil er nämlich woanders war. Und zwar in Afrika. Ach nee, warte, das war Scholz. Biden wiederum war in Japan. Da hat er gleich mal für ordentlich Wirbel gesorgt in der sogenannten Taiwan-Frage.
You didn't want to get involved in the Ukraine conflict militarily for obvious reasons. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that?
Yes.
You are.
That's a commitment we made.
Also wenn China Taiwan angreift, will Biden Taiwan militärisch unterstützen. Zur Erinnerung, bei der Ukraine hat Biden auf dieselbe Frage noch geantwortet. No, thank you. Warte, britischer Akzent. No, well, thank you. No, thank you. Das ist der amerikanische Akzent, so ist korrekt. No, thank you. We don't mix in. Also wir mischen uns da nicht ein. We don't mix in. Mix in impossible. So in etwa. Weil, wenn Russen und Amerikaner aufeinander schießen, dann ist das ein Weltkrieg. Seine Worte, nicht meine.
That's a world war, when Americans and Russians start shooting at one another.
Kann man nur hoffen, dass Chinas Oberkommunist Xi Jinping in Taiwan nicht den Putin macht. Ich meine, ich bin ja hier nicht der Top-Experte für Weltkriege. Also nur der zweite Top-Experte. Aber wenn Chinesen und Amerikaner aufeinander schießen, dann ist das wahrscheinlich auch nicht so eine gute Nachricht. So wie es allgemein nicht so eine gute Nachricht ist, wenn Menschen auf andere schießen. Aber das ist in diesem Tag keine Nachricht, fürchte ich.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
Auch heute geht's weiter in Davos. Nach Selenskyj gestern dürfte heute der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen der rote Teppich ausgelegt werden. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hält auch seine Rede. Ich bin mir sicher, der Emir von Katar wird sehr genau zuhören und sich freuen. Außerdem geht heute der Deutsche Ärztetag in Bremen los. Mit dabei Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Den gibt's auch noch.
Hallo, ich grüße dich. Hallo Karl, schön, dass du also wieder da bist. Also lange nicht gehört, also seit der Pandemie.
Und außerdem dabei Ärztepräsident Klaus Reinhardt, der schon angekündigt hat, er will unbedingt, dass die Politik langsam mal einen Corona-Masterplan für den Herbst liefert. Herr Reinhardt, da muss ich mal an der Stelle wirklich intervenieren. Das haben wir im Herbst immer gemacht. Also warum sollte sich da jetzt schon im Mai jemand ransetzen, wenn es auch im Herbst reicht, für den Herbst zu planen, der dann schon begonnen hat? Also irgendwann muss auch mal Schluss sein. Und zur Causa Bundeswehrmilliarden gibt's heute vielleicht auch noch was Neues. Am Abend treffen sich nämlich Dobrindt und Lindner zum Krisengespräch. Unionsfraktionsvize Mittelberg und FDP-Generalsekretär Gatzer. What the fuck, den höre ich zum ersten Mal, den Namen. Es tut mir leid, aber es ist so. Die auf jeden Fall dürfen mit dabei sein. Es geht um Geld und um, Überraschung, Waffen. Das wird bestimmt ein richtig schöner Männerabend.
Die Zahl des Morgens.
Und die Zahl des Morgens ist die, und jetzt bitte Trommelwirbel, 105. Das ist nämlich der neue Weltrekord für, Achtung, beim Schlagzeugspielen den Drumstick in einer Minute so oft wie möglich um die eigenen Finger rotieren lassen. Aufgestellt von Bastian Gregor aus Hamburg und jetzt auch hochoffiziell beurkundet vom Deutschen Rekordinstitut. Das höre ich auch zum ersten Mal, für was wir alles Institut haben in Deutschland, oder? Rekordinstitut. Ja, gibt's auch ein Loser-Institut oder ein oder ein Failure-Institut, das müssten wir mal noch aufbauen. Eine großartige Leistung auf jeden Fall und eine absolut sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Also jetzt nicht das Losing-Institut, sondern das mit dem Schlagzeugspielen und den Drumstick in einer Minute so oft wie möglich um den eigenen Finger rotieren lassen. Das ist gemeint. Falls ihr noch ein Hobby sucht, versucht's doch einfach mal genau damit. So, und damit wieder zu den wirklich bedeutenden Dingen dieses Tages.
Wach und wichtig. Das Interview.
3 Monate ist es mittlerweile her, dass Russland die Ukraine überfallen hat. Am Anfang dachten viele und wahrscheinlich auch Putin, dass Russland diesen Krieg zackig gewinnen würde. Aber allem Leid und allen Kriegsverbrechen zum Trotz leistet die Ukraine bis heute erbitterten Widerstand. Was hat sich verändert in den vergangenen 3 Monaten und wie geht's jetzt weiter in der Ukraine? Darüber möchte ich sprechen mit Carlo Masala, Professor für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr München. Schönen guten Morgen, Herr Masala.
Schönen guten Morgen.
Die große Frage, die sich im Moment stellt, ist ja, wenn man sich die Situation anguckt in der Ukraine, am Anfang haben viele Militärexperten gesagt, es ist nicht die Frage, ob Russland diesen Krieg gewinnt, sondern nur wann und zu welchem Preis. Und heute sehen wir eine vollkommen andere Situation und fragen uns natürlich auch, hätten Sie als Experte vor 3 Monaten gedacht, dass die Ukraine diesem Angriff so viel entgegenzusetzen hat?
Nein, ich muss selber gestehen, dass ich, als der Krieg ausgebrochen ist, auch davon ausgegangen bin, dass das ein Krieg wird, der sehr kurz werden wird und in dem Russland seine militärischen Ziele erreichen wird.
Diese Kampfesmoral der Ukraine, die wir jetzt die ganze Zeit sehen, können Sie erklären, woher die kommt? Also wie kommt es, dass die so lange durchhalten, abgesehen davon natürlich, dass sie versuchen, ihr Land zu verteidigen?
Ja, ich glaube, da sprechen Sie den entscheidenden Punkt an. Also wir kennen aus der Forschung die Situation, dass bei externer Bedrohung der innere Zusammenhang und die innere Kohäsion von Gesellschaften einfach steigt und wächst. Trotz aller Differenzen, die haben mögen, in Fragen der Innenpolitik, in Fragen der Wirtschaftspolitik und so weiter, die Streitigkeiten. Aber wenn ein Land von außen angegriffen wird, dann sehen wir ganz oft, dass all diese Differenzen beiseite gelegt werden. Und dieses Land sich dann verteidigt. Und es stärkt sogar die sogenannte nationale Identität eines Landes, wenn es sich einer äußeren Bedrohung entgegengesetzt sieht. Und das sehen wir gerade in der Ukraine, wo es ja nicht nur so ist, dass die Kampfesmoral der Armee eine unglaublich hohe ist, sondern dass diese ganze Gesellschaft geschlossen hinter der Armee steht und auch diesen Krieg unterstützt.
Das heißt, zynisch formuliert müsste man sagen, die Ukraine kann eigentlich Putin dankbar sein, dass sie jetzt auf eine Art und Weise als Gesellschaft zusammenwächst, wie sie sich das selbst nie hätte träumen lassen.
Also wenn es sozusagen vorher nur eine schwache ukrainische Identität gegeben hätte, dann hätte Putin dafür gesorgt, dass diese jetzt voll ausgebildet ist. Ja, in der Tat. So kann man das sehr dialektisch und sehr zynisch formulieren.
Der britische Geheimdienst geht davon aus, dass Russland bis jetzt schon rund 1/3 seiner Truppen verloren hat. Sind Sie überrascht, was für ein chaotisches Bild die russische Armee in diesem Krieg abgibt?
Also ich bin überrascht, was für ein chaotisches Bild die russische Armee in diesem Krieg abgibt, seit die russische Armee ihre Ziele verändert hat. Als die Russen in die Ukraine rein sind, sind sie ja mit der Annahme rein, dass sie relativ schnell ihre militärischen Ziele erreichen werden. Und haben deshalb so grundlegende, ich sag mal das grundlegende 1x1 militärische Operationen vernachlässigt. Also wie dafür zu sorgen, dass Logistik immer fließt und solche Sachen. Dass sie es aber, nachdem sie sich aus Kiew zurückgezogen haben und im Osten neu aufgestellt haben, nicht geschafft haben, diese Probleme und andere Probleme in den Griff zu bekommen, das ist in der Tat überraschend. Und das lässt für mich den Schluss zu, dass die Erfolge, die uns die Russische Föderation über ihre Armeereform seit 2008 verkauft hat und wir die auch alle so geglaubt haben, dass das reine Propagandashow war.
Stand jetzt kann man sagen, Putin hat nichts von dem erreicht, was er erreichen wollte. Der Angriff auf Kiew musste abgeblasen werden. Ein Regime-Change, den Putin ja eigentlich wollte, der ist in ganz weite Ferne gerückt. Wie haben sich denn die russischen Kriegsziele verändert in den vergangenen 3 Monaten?
Also wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Wir müssen über die strategischen Kriegsziele reden und dann über die operativen Kriegsziele. Als die Russische Föderation diesen Angriffskrieg begonnen hat, hat Putin 2 oder 3 Tage nach Beginn dieses Krieges als Kriegsziel ausgegeben, die Demilitarisierung und die Entnazifizierung der Ukraine. Das heißt also, der ukrainischen Armee die Fähigkeit zur Operation zu nehmen und gleichzeitig diese Regierung Zelensky abzusetzen oder zu stürzen, um sie mit einer Marionettenregierung zu ersetzen. Dann hat, wie Sie ja gerade eben gesagt haben, die Eroberung Kiews nicht geklappt. Man hat sich zurückgezogen. Man konzentriert sich jetzt auf den Donbass, um dort sozusagen die beiden Oblaste zu besetzen, territorial, und gleichzeitig die Landbrücke von der Krim zum Donbass zu halten. Da verändern sich halt operative Ziele. Jetzt kommt aber jemand wie Lavrov vor 2-3 Wochen und sagt in einem Interview, naja, Demilitarisierung und Entnazifizierung sind noch immer die Ziele dieser militärischen Operation, aber man könne nicht alle Ziele gleichzeitig verfolgen. Was heißt, die strategischen Ziele sind nicht aufgegeben worden. Die operativen Ziele sind reduziert worden. Wie gesagt, man konzentriert sich jetzt auf den Donbass und die Landbrücke bis hin zur Krim. Aber die strategischen Ziele sind noch immer im Hintergrund. Von daher, diese Unterscheidung, glaube ich, muss man treffen, wenn man darüber redet, was haben die Russen jetzt reduziert.
Vor ein paar Tagen musste die Ukraine die Hafenstadt Mariupol aufgeben, die Stadt und auch das Azov-Stahlwerk, in dem ukrainische Kämpfer sich zuletzt zurückgezogen hatten, ist natürlich quasi komplett zerstört. Was kann Russland überhaupt anfangen mit einer Stadt, in der nichts mehr steht?
Also zunächst einmal hat Putin ja angekündigt, man würde die Stadt wieder aufbauen. Es geht aber gar nicht darum, ob diese Stadt zerstört ist oder ob sie intakt ist. Die ist einfach ein wichtiger Punkt, um diese Landbrücke zu schließen, von der ich geredet habe. Also die Verbindung vom Donbass zur Krim. Und die Eroberung ist halt deshalb ein strategisches Ziel gewesen, da man mit der Eroberung von Mariupol hier eine größere Stadt in der Hand hat und diese Landbrücke schließen kann. Deswegen ist es dann relativ unerheblich, sage ich mal, ob diese Stadt komplett zerstört ist oder ob sie noch steht und funktioniert.
Für die ukrainische Seite war der Kampf um Mariupol unglaublich hart und verlustreich. Was bedeutet das jetzt für die ukrainische Kriegsstrategie, diese Stadt aufgeben zu müssen?
Unmittelbar bedeutet das eigentlich gar nichts. Mariupol, die Kämpfer haben sich in Mariupol einschließen lassen, um russische Truppen dort zu binden. Und das haben sie auch sehr erfolgreich, sehr lange Zeit durchgehalten. Jetzt können diese russischen Truppen um Mariupol nicht gänzlich, aber zu einem großen Teil in den Donbass verlagert werden, um die dortigen Truppen zu verstärken. Das ändert jetzt erstmal an der ukrainischen Strategie nichts, sondern das sozusagen verstärkt die russischen Truppen, die sich im Donbass befinden. Wobei man allerdings sagen muss, dass das Problem der Russen ja auch ist, dass sie ihr Personal nicht austauschen können im Kriegsgebiet. Das heißt, sie kriegen ohnehin schon erschöpfte Truppen aus Mariupol jetzt nochmal in den Donbass. Ob sich das militärisch auszahlen wird, das werden wir erst in den nächsten Tagen sehen.
Noch hat die Ukraine auch nicht all die schweren Waffen, die sie von den westlichen Verbündeten und auch von Deutschland kriegen soll. Wird das nochmal ein Gamechanger für die Ukraine, wenn es soweit ist?
Ein Gamechanger, das kann man jetzt noch nicht sagen, aber es schafft die Voraussetzungen, dass die Ukraine dieser russischen Offensive im Osten standhalten kann, und es schafft gegebenenfalls die Voraussetzungen, dass sie sozusagen mit größeren Gegenoffensiven, also größere Gegenoffensiven durchführen kann, die dann letzten Endes das Ergebnis haben, dass man den Russen Land im Osten der Ukraine, das sie besetzt halten, wieder wegnimmt. Dazu sind diese schweren Waffen nötig. Also dazu ist vor allen Dingen Artillerie nötig, da sind Panzer nötig, um sich gegen diese Offensive zu verteidigen und gegebenenfalls Gegenoffensiven durchzuführen.
Nachdem die Lieferung schwerer Waffen jetzt beschlossene Sache ist, was kann Deutschland und was kann auch die NATO jetzt noch tun, um die Ukraine zu unterstützen?
Naja, man kann weiterhin sozusagen natürlich das Ganze ökonomisch und politisch unterstützen. Was die Waffen anbelangt, treten wir jetzt in die dritte Phase ein. Und die dritte Phase bedeutet, wir reden über westliches Gerät, das man in die Ukraine liefern kann. Und da sind natürlich noch viele Möglichkeiten, je nachdem, wie der Kriegsverlauf ist und je nachdem, was die Ukrainer dann vor Ort brauchen. Also von daher ist es nicht auszuschließen, dass wir in ein paar Wochen wieder über eine neue Runde von Waffenlieferungen reden, gänzlich anderer Art mit Blick auf die militärische Situation auf dem Boden. Weil Waffenlieferungen als solche sind natürlich hilfreich, aber sie müssen auch sozusagen für die Ukrainer hilfreich sein bei dem Gefecht, das sich ihnen da stellt. Und deswegen können wir nicht sagen, was in 2-3 Wochen da die Notwendigkeit sein wird. Aber wir haben im Prinzip die Schwelle überschritten. Die erste Phase war leichtes Gerät, also vor allen Dingen Panzerfäuste und so weiter, Stingers, Strelas. Die zweite Phase war altes sowjetisches Gerät, das die Ukrainer sofort bedienen können. Und wir treten jetzt langsam in die dritte Phase ein. Das heißt nämlich westliches Gerät, an dem man die Ukrainer ausbilden muss und das dann sozusagen in der Ukraine zum Einsatz kommt.
Gerade erst hat die Ukraine das Kriegsrecht nochmal um 3 Monate verlängert. Beide Seiten müssen immer wieder schwere Verluste einstecken. Sehen Sie irgendwie einen Weg raus aus diesem Patt, in dem die Ukraine und Russland da gerade stecken?
Naja, klassischerweise muss man sagen, es gibt aus solchen Kriegen immer 2 Auswege aus dem Patt. Eigentlich drei. Das eine ist natürlich der Sieg der einen Seite, aber wenn wir das jetzt mal zur Seite legen, dann ist es ein Zustand, in dem entweder eine Partei oder beide Parteien die Auffassung haben, dass sie von einer Fortführung der militärischen Kampagne nur noch mehr verlieren können, als dass sie gewinnen können. Und das ist meistens sozusagen die Situation, in der dann ernsthaftes Interesse an Friedensverhandlungen besteht, um bestimmte Gebiete, politische Forderungen noch zu retten, bevor man noch schwächer wird.
Wenn die Ukraine die besetzten Gebiete im Süden und im Osten des Landes wieder zurückgewinnen will, muss sie selbst in die Offensive gehen. Ist die Ukraine militärisch stark genug dafür? Also kann die Ukraine diesen Krieg am Ende gewinnen? Was würden Sie sagen?
Da will ich mich zu keiner Aussage hinreißen lassen. Theoretisch, natürlich kann sie diesen Krieg gewinnen. Wir haben gesehen, dass sie in der Lage ist, kleinere Gegenoffensiven durchzuführen. Sie hat angekündigt, für Juni eine Großoffensive, eine große Gegenoffensive durchzuführen. Da werden wir sehen, was die ukrainische Armee mit Blick auf sozusagen die russische Armee, die dort ist, leisten kann. Es ist allerdings in der Tat so, dass die ukrainische Armee, das haben wir ja am Anfang des Interviews auch gesagt, besser agiert, als sich das jeder vorstellen konnte. Natürlich auch mit Hilfe westlicher Waffenlieferungen und Aufklärungsergebnisse durch die Amerikaner. Also von daher würde ich nicht ausschließen, dass die ukrainische Armee noch für einige Überraschungen gut ist.
Der Politikwissenschaftler Carlo Marsala über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und die aktuelle Lage im Krisengebiet. Vielen herzlichen Dank fürs Gespräch und einen angenehmen Tag.
Ich danke Ihnen.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit
Edward O. Wilson, Evolutionsbiologe. Das eigentliche Problem der Menschheit ist folgendes. Wir haben steinzeitliche Gefühle, mittelalterliche Institutionen und eine gottgleiche Technik.
Ende der Denkpause.
So, liebe Leute, das war's für heute. Wach und wichtig am Dienstag. Habt einen schönen Tag. Bis morgen.
Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.